Sie sind seit 2 Tagen verschollen. Nun könnte man sagen, na und, wahrscheinlich wollen Sie nur mal unter sich sein. Was spricht dagegen, einfach zu entspannen und abzuwarten, bis Sie wieder zu Hause eintrudeln? Tatsächlich hat die Polizei genau das gesagt. Doch die Lage ist komplexer. Tarquin hatte vor kurzem fast so etwas Ähnliches wie einen Nervenzusammenbruch. Hinzu kommt, dass er sehr reich ist und dieser Bryce es offenbar mit Hilfe unlauterer Praktiken auf ihn abgesehen hat, was Sues Ansicht nach bedeutet, ihn in eine Sekte zu locken. Dabei ist das alles graue Theorie. Im Grunde gibt es dazu sogar mehrere Theorien. Um ehrlich zu sein, auch wenn ich es Sues niemals sagen würde, glaube ich insgeheim, wir werden möglicherweise bald feststellen, dass Dad und Tarquin die ganze Zeit über in L.A. in einem Café gesessen haben. Sues dagegen glaubt, dass Tarquin bereits tot in einem Canyon liegt, nachdem Bryce sein Bankkonto geplündert hat. Sie würde es nie zugeben, aber ich weiß, dass sie so denkt. Was wir brauchen, ist eine gewisse Ordnung. Wir brauchen einen Plan. Wir brauchen eine von diesen weißen Magnettafeln, die sie in Polizeiserien immer haben, mit Listen und Pfeilen und Fotos von Dad und Taki. Oder vielleicht doch lieber nicht. Dann sehen die beiden endgültig aus wie Mordopfer. Aber irgendetwas brauchen wir. Bis jetzt war diese Reise vor allem chaotisch. Heute Morgen jedenfalls herrschte das reine Tuhuwabohu, das Packen der Taschen, die Übergabe von Sues 3 Kindern an ihre Nanny Ellie. Sie wohnt vorübergehend mit im Haus und kümmert sich um alles, solange wir weg sind. Im Morgengrauen kam Luke mit dem gemieteten Wohnmobil an. Da habe ich Mom und Janice erst geweckt, denn die beiden hatten seit ihrer Ankunft aus England viel zu wenig geschlafen. Aber sofort waren sie voll bei der Sache und es hieß, ab nach Vegas. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, hätten wir vermutlich gar kein Wohnmobil gebraucht. Luke war eigentlich dafür, mit 2 PKWs zu fahren. Aber mein Gegenargument war, wir müssen unterwegs miteinander reden können. Deshalb haben wir nun doch ein Wohnmobil. Außerdem, wie könnte man anders durch Amerika reisen als in einem Wohnmobil? Eben. Sues hat während der ganzen Fahrt nach Sekten gegoogelt, was ich gar nicht gut finde, weil sie sich damit nur unnötig verrückt macht. Besonders seit sie auf eine Sekte gestoßen ist, bei der die Leute sich die Gesichter weiß anmalen und Tiere heiraten. Luke hat die meiste Zeit mit Gary telefoniert, der ihn in London auf einer Konferenz vertritt. Luke ist Inhaber einer PR-Firma und im Moment hat er haufenweise Aufträge, aber er lässt dennoch alles stehen und liegen, um dieses Wohnmobil zu steuern. Was wirklich lieb von ihm ist. Und sobald sich die Gelegenheit ergibt, werde ich genau dasselbe auch für ihn tun. Janice und Mom entwickeln beunruhigende Theorien, nach denen Dad in einer tiefen Sinnkrise steckt und nun Mutterseelen allein in der Wüste leben will, im Poncho. Wieso im Poncho? Minnie ruft am laufenden Band,
»Kaktus, Mami! Kaktus!«
Und ich sitze nur schweigend da, streichle ihr übers Haar und lasse meinen Gedanken freien Lauf. Was offen gesagt kein Vergnügen ist. Momentan sind meine Gedanken nämlich nicht besonders aufheiternd. Zwar gebe ich mir große Mühe, so heiter und positiv wie möglich zu bleiben, tue ich wirklich. Ich versuche, alle bei Laune zu halten und nicht in unnütze Grübeleien zu verfallen. Doch sobald ich nicht aufpasse, holt mich alles wieder ein und ich habe ein schrecklich schlechtes Gewissen. Denn im Grunde machen wir diese ganze Reise nur meinetwegen. Es ist alles meine Schuld. Eine 1/2 Stunde später halten wir vor einem Diner, um zu frühstücken und uns zu sammeln. Ich nehme Minnie mit zur Damentoilette, wo wir ein längeres Gespräch über die unterschiedlichen Seifensorten führen und Minnie es sich nicht nehmen lässt, jeden einzelnen Seifenspender auszuprobieren, was mehr oder weniger ewig dauert. Als wir endlich wieder ins Restaurant kommen, sehe ich Sues vor einem auf altmodisch getrimmten Werbeplakat stehen und gehe auf sie zu. »Sues«, sage ich zum 1.000.000. Mal, »es tut mir so leid.« »Was tut dir leid?« Sie blickt kaum auf. »Du weißt schon alles.« Ich gerate ins Stocken, bin am Verzweifeln. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Sues ist meine engste, älteste Freundin und wir haben immer zusammengehalten. Aber jetzt komme ich mir vor wie in einem Theaterstück, bei dem ich meinen Text vergessen habe, und sie weigert sich einfach, mir weiterzuhelfen. Es ging schon die ganzen letzten Wochen schief, als wir in L.A. waren. Nicht nur zwischen Sues und mir, sondern ganz allgemein. Ich war kopflos. Mein Verstand hat vorübergehend ausgesetzt. Ich wollte so dringend Promi-Stylistin werden, dass ich nicht mehr wusste, was ich tat. Kaum zu glauben, dass ich erst gestern bei einer Premiere auf dem roten Teppich stand und mit jeder Faser meines Körpers gespürt habe, dass ich auf gar keinen Fall zwischen all den Promis in diesem Kino sitzen wollte. Ich fühle mich, als hätte ich in einer Seifenblase gelebt, die nun geplatzt ist. Luke versteht mich. Wir hatten gestern ein langes Gespräch und konnten einiges klären. Was mit mir in Hollywood passiert ist, sei skurril, sagt er. Ohne es zu wollen, wurde ich über Nacht berühmt und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Er meint, Freunde und Familie würden es mir sicher nicht ewig vorhalten. Sie würden mir schon verzeihen. Nun, er mag mir verziehen haben. Sues aber nicht. Am schlimmsten ist, dass ich gestern Abend noch dachte, alles würde wieder gut. Sue stand da und flehte mich an, mit ihr nach Las Vegas zu fahren, und ich habe ihr versprochen, sofort alles stehen und liegen zu lassen. Sie hat geweint und gesagt, sie hätte mich so sehr vermisst, und mir fiel ein solcher Stein vom Herzen. Aber jetzt, wo ich hier bin, ist alles anders. Sie verhält sich, als wollte sie mich gar nicht bei sich haben. Sie will nicht darüber sprechen. Sie gibt sich unversöhnlich. Ich meine, ich weiß ja, dass sie sich Sorgen um Taki macht. Ich weiß, dass ich sie in Ruhe lassen sollte. Es fällt mir nur so schwer. Wie dem auch sei, sagt Sus barsch. Und ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen, kehrt sie an den Tisch zurück. Als ich ihr folge, blickt Alicia Beast Langbein auf und mustert mich verächtlich. Ich kann immer noch nicht fassen, dass sie mitkommt. Alicia Beast Langbein, mein unliebster Mensch auf der ganzen Welt. Eigentlich sollte ich sie Alicia Morell nennen, so heißt sie nämlich jetzt, seit sie Wilton Morell geheiratet hat, den Gründer eines berühmten Yoga- und Reha-Zentrums. Das Golden Peace ist ein gewaltiger Komplex mit Seminarräumen und einem Souvenirshop, und für eine Weile war ich ein echter Fan davon. Wir alle waren Fans. Bis Tarquin ständig dorthin ging, um mit diesem Bryce zusammen zu sein. Er meinte, Sus sei destruktiv und er benahm sich wirklich seltsam. Oder besser, seltsamer. Der gute alte Taki war schon immer etwas anders als die anderen. Alicia war diejenige, die eine Kühlbox voller Kokoswasser fürs Wohnmobil besorgt hat. Alicia ist die Heldin der Stunde. Ich traue ihr nach wie vor nicht über den Weg. Alicia war mir schon immer ein Gräuel, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind, vor vielen Jahren, noch bevor ich verheiratet war. Sie hat versucht, mein Leben zu ruinieren. Sie hat versucht, Lukes Leben zu ruinieren. Sie hat mich bei jeder Gelegenheit auflaufen lassen und mir das Gefühl gegeben, klein und dumm zu sein. Jetzt sagt sie, das sei nun vorbei, wir sollten es einfach vergessen. Sie habe sich geändert. Tut mir leid, aber ich traue ihr trotzdem kein Stück. Das bringe ich einfach nicht fertig. Ich denke, sage ich und gebe mir Mühe, sachlich zu klingen, wir sollten einen ordentlichen Plan ausarbeiten. Ich hole Stift und Notizbuch aus meiner Tasche, schreibe in Großbuchstaben Plan hinein und lege das Buch offen auf den Tisch, wo alle es sehen können. Gehen wir die Fakten durch. Dein Dad hat die anderen beiden bequatscht, um etwas zu regeln, was mit seiner Vergangenheit zu tun hat, beginnt Sus. Leider weißt du nicht was, weil du ihn nicht danach gefragt hast. Vorwurfsvoll sieht sie mich an. Ich weiß, sage ich kleinlaut. Tut mir leid. Ich hätte mehr mit meinem Dad reden sollen. Wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, würde ich alles anders machen. Selbstverständlich würde ich das. Selbstverständlich. Aber ich kann nicht. Mir bleibt nur der Versuch, es wieder gut zu machen. Fassen wir zusammen, was wir wissen, sage ich bemüht munter. Graham Bloomwood kam 1972 in die Vereinigten Staaten. Er reiste mit drei amerikanischen Freunden herum, Brand, Corey und Raymond. Und sie sind dieser Route hier gefolgt. Ich klappe Dads Karte auf und breite sie mit großer Geste aus. Beweisstück A. Zum millionsten Mal studieren wir nun schon diese Karte. Es handelt sich um eine ganz einfache Straßenkarte, alt und vergilbt. Die Route ist mit rotem Kugelschreiber eingetragen. Diese Karte hilft uns eigentlich nicht weiter, aber trotzdem starren wir wie gebannt darauf, für alle Fälle. Ich habe das Zimmer von meinem Dad durchsucht, nachdem er mit Taki verschwunden war, aber abgesehen von einer alten Zeitschrift nur diese Karte gefunden. Es könnte also sein, dass sie diese Route nehmen. Sus ist noch immer in die Karte vertieft. L.A., Las Vegas. Hier, sie sind zum Grand Canyon gefahren. Aber vielleicht nehmen sie auch eine ganz andere Route, sage ich eilig, bevor sie zu dem Schluss kommen kann, dass Dad und Taki am Grunde des Grand Canyon liegen und wir auf der Stelle per Hubschrauber hinfliegen müssen. Gehört dein Vater zu den Menschen, die ihre Wege nachvollziehen? Fragt Alicia. Was ich damit sagen will, ist er redaktiv veranlagt? Redaktiv? Was bedeutet das? Naja, ich huste. Manchmal, vielleicht. Dauernd stellt mir Alicia so schwierige Fragen. Und dann zwinkert sie mir triumphierend zu, als wollte sie sagen, du verstehst kein Wort, stimmt's? Außerdem spricht sie immer mit einer so sanften und ernsten Stimme, was echt gruselig ist. Alicia hat sich total verändert, ist überhaupt nicht mehr so herrisch, wie sie es als PR-Frau in London war. Sie trägt Yoga-Hosen, die Haare zum Pferdeschwanz gebunden, und immer wieder lässt sie so New Age-mäßige Ausdrücke fallen. Allerdings ist sie noch genauso herablassend wie eh und je. Manchmal vollzieht er seine Wege nach, manchmal nicht, improvisiere ich. Je nachdem. Bex, du musst doch noch mehr wissen, sagt Sus gereizt. Erzähl noch mal von dem Trailerpark. Vielleicht hast du was übersehen. Gehorsam fange ich an. Dad wollte, dass ich seinen alten Freund Brand aufsuche. Als ich zu der Adresse kam, stand ich vor einem Trailerpark und Brand war gerade der Mietvertrag gekündigt worden. Während ich so rede, wird mir ganz heiß und ich nehme einen Schluck Wasser. Das ist der Punkt, an dem ich es echt vermasselt habe. Oft genug hat Dad mich gebeten, nach Brent zu suchen, aber ich habe es immer wieder aufgeschoben, weil, naja, weil das Leben so spannend war und die Suche schien mir ein langweiliger Dad-Auftrag zu sein. Wenn ich's einfach gemacht hätte, wenn ich früher hingefahren wäre, hätte Dad vielleicht mit Brent reden können, bevor dieser ausziehen musste. Vielleicht wäre Brent dann noch da. Vielleicht wäre alles anders gekommen. Dad wollte es erst nicht glauben, fahre ich fort, weil er dachte, Brent müsste reich sein. Wieso, will Sus wissen. Wieso dachte er, Brent müsste reich sein? Schließlich hatte er ihn seit 40 Jahren nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, aber er ging davon aus, dass Brent in einer Villa wohnte. Also ist dein Dad extra nach L.A. geflogen und hat Brent besucht,